Ja, guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr und ich glaube, wir freuen uns alle, dass wir jetzt für den Augenblick jedenfalls an einigen Orten doch wieder die Möglichkeit haben, solche Besuche zu machen. Und das nehmen wir vom Herrn an als ein Geschenk und wollen die Gelegenheit auch bestmöglich nutzen. Wir hatten uns für diese 3 Abende das Thema mal vorgenommen: das Leben als Jünger Jesu. Und wir wollten anfangen heute Abend mit ein paar Stellen aus dem Alten Testament, die uns ein paar ganz grundsätzliche Gedanken über das Thema der Jüngerschaft liefern. Und dazu lesen wir zunächst mal nur einen einzigen Vers aus Jesaja 8 und verbinden das gleich aber noch mit ein paar anderen kurzen Passagen. Aus Jesaja 8. Wir lesen den Vers 16. Binde das Zeugnis zu, versiegle das Gesetz unter meinen Jüngern. Ganz kurzer, knapper Vers. Aber das ist der Vers in der Bibel, der uns zum ersten Mal dieses Wort Jünger liefert. Jetzt muss ich mal ganz vorab ein bisschen was gerade stellen. Im Deutschen ist das Wort etwas irreführend. Das Wort Jünger hat weder mit Jung noch mit Junge etwas zu tun. Ja, das verleitet ein bisschen an Jüngere zu denken, aber der Gedanke steckt überhaupt nicht da drin. In der Apostelgeschichte findet man beispielsweise mal einen alten Jünger, Mnason mit Namen. Das ist also unabhängig vom Lebensalter, unabhängig auch, wenn man es so ausdrücken will, vom Glaubensalter. Das heißt, jemand, der 50 Jahre schon dem Herrn Jesus angehört und ihm nachfolgt, der ist immer noch genauso gut ein Jünger wie ein jüngerer Jünger, der vielleicht gestern erst zum Glauben gekommen ist. Wie gesagt, mit Jünger hat das auch nichts zu tun. Ebenfalls in der Apostelgeschichte liest man von einer Jüngerin. Ja, das ist ein Wort, das sich gleichermaßen auf Schwestern wie auf Brüder bezieht. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Prinzipiell ist jeder, der dem Herrn Jesus angehört, ein Jünger. Nun haben wir hier folgenden Zusammenhang. Das muss man ein bisschen beachten. Israel, an den sich der Prophet Jesaja richtet mit seiner Botschaft, war hier schon in einem ziemlich miserablen geistlichen Zustand. Beispielsweise am Anfang des Kapitels in Vers 6 wird Jesaja diese Botschaft gegeben: Weil dieses Volk die Wasser von Siloa verachtet, die still fließen, und Freude hat an Rezin und an dem Sohn Remaljas, siehe, lässt der Herr die Wasser des Stromes, die Mächtigen und Großen, über sie heraufkommen, den König von Assyrien und all seine Herrlichkeit. Das heißt, Israel war insgesamt betrachtet hier schon in einem so schlechten Zustand, dass Gott das Gericht ankündigen musste. Und zwar das Gericht durch diesen Feind namens Assyrer. Und der Assyrer hatte die Eigenart, dass er sehr zahlreich war und dass er Israel wirklich wie eine Flut überschwemmt hat und sie auch besiegt hat. Und in dieser Situation macht Gott jetzt schon eine Unterscheidung. Das lesen wir vorher in Vers 11 beispielsweise. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, als seine Hand stark auf mir war und er mich warnte, nicht auf dem Weg dieses Volkes zu wandeln. Da macht Gott die Unterscheidung zwischen diesem Volk und ihrem Weg und in diesem Falle ganz persönlich Jesaja. Und Jesaja war nicht alleine mit seiner guten Haltung als Gläubiger. Das zeigt unser Vers, Vers 16, weil da jetzt im Plural gesprochen wird von meinen Jüngern. Das heißt, Gott hat unter seinem Volk Israel damals schon eine deutlich kleinere Gruppe an Menschen gefunden, die wirklich glaubten. Die glaubten und die auch den Wunsch hatten, auf Gott zu hören und ihm zu gehorchen. Jetzt will ich das nicht allzu stark verbinden mit dem Gedanken an einen Überrest. Das liegt so ein bisschen nahe. Nur den Überrest haben wir oft als Gruppe von besonders treuen Gläubigen unter einer größeren Menge an Gläubigen. Das ist nicht so ganz genau definiert in der Bibel. Aber wir wollen schon gleich am Anfang den Gedanken festhalten, dass grundsätzlich jeder Gläubige auch ein Jünger ist. Nun ist klar, wenn wir uns hier im Alten Testament befinden, dann können wir noch nicht von den Jüngern Jesu reden. Das haben wir im Neuen Testament, dann aber auch sehr schnell, gleich in den Evangelien, als der Herr Jesus seinen öffentlichen Dienst beginnt, dann ruft er Einzelne zu sich und sendet sie dann auch aus. Da haben wir verschiedene Personengruppen, die 12 Jünger, wobei wir wissen, dass auch von denen schon einer ein falscher 50er war, gar kein Gläubiger war, sondern nur äußerlich mitlief mit den anderen 11. Das war Judas Iskariot. Immerhin, er wird unter die 12 gezählt. An anderen Stellen haben wir 70 Gläubige, die der Herr Jesus mal als Jünger aussendet. Wir sehen also, dass das kein exklusiver Kreis ist, dass das kein Titel ist, der reserviert ist für solche von besonderer Treue, sondern der Grundgedanke, der sollte uns schon wichtig sein. Wer sich bekehrt, wer heute an den Herrn Jesus Christus als seinen Retter glaubt, der ist damit ein Jünger Jesu geworden. Und da haben wir in diesem kurzen Vers hier zwei Kennzeichen. Das eine ist, dass diese Leute auch von Gott, damals noch von Jehova, besonders angeredet werden. Sie bekommen diesen speziellen Titel, meine Jünger. Das ist sehr schön, dass Gott die mit diesem Possessivpronomen mit sich verbindet. Dass er hier schon klar macht, das sind Menschen, die haben eine besondere Beziehung zu mir. Die gehören eben nicht nur äußerlich zu meinem Volk, wie das damals mit allen Israeliten der Fall war, sondern innerhalb dieses, ja, ich sag mal, dieses jüdischen, dieses israelitischen Bekenntniskreises gab es einen kleinen Kreis von solchen, die wirklich eine Beziehung zu Gott, dem Herrn, hatten. Und die nennt Gott damals schon meine Jünger. Wer Englisch oder Französisch oder auch eine andere Fremdsprache kann, der weiß, dass in anderen Sprachen oft ein Wort gebraucht wird für Jünger, das wir als Fremdwort in anderen Zusammenhängen auch kennen. Auf Englisch sagt man Disciple, Französisch Disciple. Das hängt zusammen mit unserem deutschen Wort Disziplin. Und jetzt muss ich gestehen, dass das Wort auch schon wieder eine Strenge vermittelt, die an dieser Stelle gar nicht so gehört. Sondern Disziplin, wenn wir das mal nicht verbinden mit disziplinieren, sondern mit einem regelkonformen Leben, mit einem disziplinierten Leben oder auch mit sportlichen Disziplinen, dann sind wir eigentlich auf der richtigen Spur. Das kennzeichnet einen Jünger, einen Disziple des Herrn Jesus, dass er die Gedanken seines Meisters, die Gedanken seines Herrn kennt, gewissermaßen die Regeln, und dass er diese Regeln auch akzeptiert. Und das nicht im Sinne eines harten Gesetzes, sondern von Herzen, weil er eine persönliche Beziehung zu seinem Herrn, zu seinem Meister hat, weil er Interesse daran hat, diesem Herrn zu gefallen. Und wenn ich gerade schon den Begriff des Gesetzes gebraucht habe, den haben wir auch in diesem Wort. Binde das Zeugnis zu, versiegle das Gesetz unter meinen Jüngern. In der Elberfelder Übersetzung hat man eine Fußnote dabei, dass hier offensichtlich nicht das Wort für Gesetz steht, was sonst für das Gesetz vom Sinai gebraucht wird, sondern ein Wort, das man auch übersetzen kann mit Lehre oder Unterweisung. Ein Hinweis darauf, dass dieser Vers eine breitere Anwendung hat und uns damit auch berechtigt, ihn für uns in Anspruch zu nehmen. Wir sind nicht unter Gesetz im Sinne des Gesetzes vom Sinai. Aber Gott hat uns sein Zeugnis gegeben und dieses Zeugnis ist zugebunden worden. Das ist ein bisschen bildlicher Ausdruck. Wir müssen da schon denken, nicht an so ein Buch geheftet oder gebunden, sondern an eine Buchrolle. Ja, so war das ja früher, dass aus Pergament oder anderem Material, Papyrus, eine lange Bahn produziert wurde, zusammengenäht wurde und die wurde jeweils an den Enden aufgerollt auf eine Stange. Die beiden Stangen wurden dann in der Mitte zusammengerollt und dann konnte man beispielsweise, wenn das transportiert werden sollte, das zusammenbinden. Das ist der Gedanke hier. Für die Jünger soll das Wort transportfähig gemacht werden. Das soll mitgenommen werden. Natürlich, zum Lesen muss man es aufrollen. Aber dieses Wort, das begleitet den Jünger Jesu auf seinem Weg über die Erde. Das ist nichts, was wir, wie die Juden das gemacht haben, deponiert im Tempel oder in der Synagoge. Das ist etwas, was wir auch nicht in unsere Bücherregale stellen und nur ganz gelegentlich mal rausholen, sondern was wir einpacken, was wir mitnehmen, was unseren Weg als Jünger Jesu prägen soll. Versiegle das Gesetz, versiegeln, hat auch den Gedanken der Bestätigung, der Authentifizierung, der Zuverlässigkeit, weil wir die Quelle dieses Gesetzes kennen. Dem Timotheus sagt Paulus das mal, weil du weißt, von wem du gelernt hast. 2. Timotheus 3. Und das ist da ein Begriff für die Inspiration der Bibel. Damit meint Paulus nicht sich und seine anderen Apostelkollegen, sondern damit sagt der Timotheus, du hast das Wort gelernt von denen, die es durch Inspiration bekommen haben. Das war das Entscheidende. Ja, insofern ist auch für uns das Gesetz versiegelt unter oder in meinen Jüngern. Diese Jünger, die nehmen das Wort Gottes, das Zeugnis des Herrn in sich auf. Und zwar mit dem Ziel, dass es dann ihr Leben prägt. Manchmal wird das Wort Jünger wiedergegeben mit Nachfolger. Das ist richtig, aber deckt nur einen Teil der Bedeutung dieses Wortes ab. Das werden wir, so Gott will, morgen Abend noch ein bisschen im Detail sehen. Auch heute Abend werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal darauf kommen. Das Nachfolgen wird ja überhaupt erst möglich, wenn man vorher gelernt hat. Ja, das ist schon in der Berufsausbildung so. Man muss schon erst gelernt haben, zur Schule gegangen sein, eine Ausbildung gemacht haben. Dann kann man seinen Beruf ausfüllen. Dann kann man das anwenden, was man vorher gelernt hat. Und das sind eigentlich die beiden großen Teile des Jüngerlebens, egal ob im Alten oder im Neuen Testament. Zunächst einmal das Lernen, das Aufnehmen und dann das Anwenden, das Nachahmen, das Nachfolgen. Das macht dieser erste Vers klar. Der spricht mal noch gar nicht von irgendwelchen Diensten, von Aktivitäten, sondern erst einmal vom Lernen, vom Aufnehmen. Ein Jünger Jesu, das ist jemand, der die Bibel kennt, der jede Gelegenheit nutzt, um dieses Wort zu sich zu nehmen. Dann lesen wir aus Kapitel 50. Wir bleiben erstmal in Jesaja, Jesaja 50. Jesaja 50, wir lesen ab Vers 4. Der Herr hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt jeden Morgen. Er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie solche, die belehrt werden. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber der Herr hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden, darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein und wusste, dass ich nicht würde beschämt werden. Nahe ist, der mich rechtfertigt. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen hintreten. Wer hat eine Rechtssache gegen mich? Er trete her zu mir. Siehe, der Herr, Herr, wird mir helfen. Wer ist es, der mich für schuldig erklären könnte? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Soweit an dieser Stelle. Das ist eine Passage, die vielleicht im Gegensatz zu dem vorigen Vers relativ bekannt ist. Wird öfter mal gelesen, beispielsweise wenn wir zusammenkommen, um den Tod des Herrn zu verkündigen, weil wir hier etwas haben über die Leiden des Herrn Jesus. Aber wir nehmen das mal von einer ganz praktischen Seite. Liegt auch wieder nicht so auf der Oberfläche, aber wir haben auch da eine Fußnote, gleich im Vers 4, zu dem Wort eine Zunge der Belehrten. Auch am Ende des Verses, wie solche, die belehrt werden. Ein Hinweis darauf, dass im Grundtext hier das gleiche Wort steht wie in Kapitel 8, Vers 16. Jünger lässt sich im Deutschen nicht so gut als Verb verwenden. Deswegen ist man hier ausgewichen auf das Belehrtwerden. Aber es ist das gleiche Wort im Grundtext. Sodass wir auch hier den Gedanken der Jüngerschaft haben. Und nun ist klar, dass wir prophetisch hier den Herrn Jesus vor uns haben. Deswegen haben wir ganz recht damit, wenn wir das beispielsweise beim Brotbrechen lesen, jedenfalls einige dieser Verse. Aber dass wir Anwendungen auf uns machen, Bezüge auf uns herstellen, das ist auch gerechtfertigt. Und zwar haben wir eine Rechtfertigung dafür durch die Tatsache, dass die Verse 8 und 9 später durch den Apostel Paulus angeführt werden. Ich sage mal nicht zitiert, er zitiert nicht exakt, aber er spielt offensichtlich darauf an, und zwar im Römerbrief in Kapitel 8. In Römer 8, in Vers 33. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Es ist ziemlich offensichtlich, dass Paulus hier an diese Stelle aus Jesaja 50 gedacht hat. Und das gibt uns eben die Berechtigung, den Bezug auch zu uns herzustellen. Nun haben wir auch hier ein paar ganz praktische und gleichzeitig grundsätzliche Gedanken über Jüngerschaft, über solche, die eben belehrt werden. Ein wesentlicher Punkt ist, dass hier offensichtlich ja jemand redet, in der Ich-Form, der über eine andere Person redet, in der dritten Person, zu der er eine Beziehung hat. Und er benutzt hier diesen Titel Herr, Herr. Im Deutschen klingt das heute nicht mehr sehr schön, dieses doppelte Herr, was dann noch typografisch unterschieden ist durch die Kapitelchen. Aber das ist eben mehr als nur dieses Herr in Kapitelchen, was früher mit Jehova wiedergegeben wurde. Herr, in diesem Sinne, Jehova war er für ganz Israel. Aber hier ergänzt das jemand und sagt, dieser Jehova meines Volkes, Israel, der ist auch mein persönlicher Herr. Das ist damit gemeint, dass hier dieses doppelte Wort Herr steht. Und das wird ja in diesem kurzen Abschnitt x-mal wiederholt. Er wird immer wieder so genannt. Das ist ein sehr wesentlicher Gedanke, dass Jüngerschaft sich abspielt in einer persönlichen Beziehung. Und damit bekommt auch das ganze Lernen eines Jüngers einen ganz anderen Charakter als das Lernen, was wir so beispielsweise aus der Schule kennen. Schule, Studium, teilweise auch noch in der Ausbildung, manchmal allerdings auch in der Versammlung, wie heute Abend. Das ist auch so eine Art Frontalunterricht. Das sind Formen des Lernens, wo die meisten passiv sind. Einer ist aktiv und die Passiven nehmen das auf, was ihnen präsentiert wird. Man könnte das nennen so eine Art akademisches Lernen. Das hängt nicht sehr stark ab von einer persönlichen Beziehung. In der Schule, die Lehrer, die tauchen auf, die halten ihre Stunden und dann verschwinden die wieder. Die Dozenten auf der Uni, Die sind manchmal rein räumlich schon sehr weit entfernt von den Studenten. Wenn das ein Riesenhörsaal ist, vielleicht noch amphitheatralisch aufgebaut, dann steht irgendwo in weiter Entfernung da unten jemand, hält seinen Vortrag, seine Präsentation und dann verschwindet er wieder in der Versenkung, auch ohne dass man eine Beziehung zu ihm aufbaut. Aber das ist ganz anders in der Jüngerschaft. Hier redet jemand über einen, von dem er belehrt wurde. Aber er sagt, ich kenne den. Ich weiß, wer das ist. Und er ist mehr für mich als nur ein Lehrer, der etwas vermitteln möchte. Das wird erhärtet dadurch, dass wir hier Zeitangaben haben. In Vers 4 heißt es, er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie solche, die belehrt werden. Natürlich ist das der Herr Jesus, der ja hier spricht von seiner eigenen Beziehung als Mensch zu Jehova, zu Gott. Das ist übrigens ein Gedanke, den wir im Neuen Testament wiederfinden, in einer etwas anderen Beziehung, speziell im Johannesevangelium, wo der Herr Jesus von seinem Vater redet. Und das ist eigentlich das Urbild der Jüngerschaft. Das ist die Beziehung zwischen dem Herrn Jesus als Mensch auf der Erde und Gott, seinem Vater, im Himmel. Nun ist schon manches Mal darauf hingewiesen worden, dass hier eine feine Unterscheidung gemacht wird, dass der Herr Jesus nicht direkt prophetisch bezeichnet wird als einer, der belehrt wurde, sondern dass dieses Wort wie eingeschoben wird, damit ich höre, wie solche, die belehrt werden. Oder er hatte eine Zunge der Belehrten, weil er natürlich neben seinem Menschsein gleichzeitig Gott war, als solcher eben auch allwissend war. Ja? Aber vorgestellt wird er hier in erster Linie als Mensch. Und in dieser Beziehung, die er als Mensch auf der Erde zu Gott, seinem Vater, hatte, da ist er ein Vorbild für uns. Es gibt manche Stellen, speziell im Johannesevangelium, die diese Abhängigkeit des vollkommenen Menschen von Gott im Himmel nachweisen. Und er ließ sich jeden Morgen das Ohr wecken. Das ist, wenn man das ganz praktisch nimmt, eine Beziehung rund um die Uhr. Auch in dieser Hinsicht etwas anderes, als wenn die Kinder in die Schule gehen, was jetzt ja so langsam wieder anläuft, teilweise mit Maske und so weiter, wo man froh ist, wenn man wieder aus der Schule flüchten kann, mittags oder nachmittags. Sondern die Beziehung, die wir zu dem Herrn Jesus als unserem Meister, unserem Herrn, unserem Lehrer haben, die geht rund um die Uhr. Das ist wirklich eine Lebensbeziehung. Und in dieser Beziehung wird gelernt. Und der Heilige Geist wusste schon, warum hier dieser Gedanke des Belehrtwerdens, der Gedanke des Hörens so vorne angestellt wird. Das ist eben das erste große Kennzeichen eines Jüngers, dass er insofern eine passive Haltung einnimmt, dass er nicht losstürmt in einen Dienst hinein, sondern dass er sich dessen bewusst ist, der Meister ist größer als ich. Ich habe etwas zu lernen. Wir sind Menschen. Wir sind auch Anfänger. Ja, wir machen eine Entwicklung im Glaubensleben durch. Wir müssen anfangen zu lernen. Und das Lernen, das fängt an mit Hören. Hören und Horchen oder Gehorchen. Im Deutschen kann man das ja ganz gut miteinander verbinden, diese beiden Gedanken des Hörens und des Gehorchens, wenn man das Horchen eben dazwischen schaltet. Und das hat der Herr Jesus natürlich perfekt getan. Er wurde jeden Morgen geweckt. Das heißt, bevor er anfing, mit Menschen zu reden, auf sie zu hören, auf ihre Bedürfnisse, ihre Ansprachen, ihre Anklagen. Und auch bevor er anfing, ihren Bedürfnissen zu entsprechen, hat er selbst zunächst mal die Gemeinschaft mit seinem Gott im Himmel, mit diesem Herrn, Herrn gesucht und hat sich selbst gewissermaßen wieder füllen lassen, hat selbst aufgenommen, hat sich geben lassen, was er den Tag über weitergeben konnte. Und das hat er eben getan, dieses Hören, damit er zu zwei Dingen befähigt wurde. Das ist einmal Dienst und einmal Leiden, wenn man das unterscheiden will. Den Gedanken des Dienstes haben wir hier ganz am Anfang. Es ist interessant, dass der Text damit anfängt. Fängt nicht mit dem Hören an, sondern beim Herrn Jesus fängt er an mit dieser Zunge der Belehrten, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Das heißt, dass wenn der Herr Jesus ein Wort an einen Müden richtete, dann hat er als Mensch das auch empfangen. Dann hat er das vom Himmel her von seinem Vater bekommen. Und das nicht nur inhaltlich, sondern er hat es auch nur dann ausgesprochen, wenn der Vater ihm den Auftrag dazu gab. Es hat Zeiten gegeben in der Laufbahn des Herrn Jesus, wo er geschwiegen hat, weil kein Auftrag vom Vater da war. Beispielsweise als er angeklagt wurde im Gericht, als man ihn gefangen genommen hatte, da hat er ganz lange Zeit geschwiegen. Das waren Attacken gegen ihn selbst, die hat er nicht pariert. Der Vater hatte keinen Willen, dass er das tun sollte. Und seine eigenen Rechte hat er nicht verteidigt. Aber wenn er auf einen Müden traf, dann wusste er, ihn durch ein Wort aufzurichten. Dann hatte er eine Zunge der Belehrten. Mir gefällt das immer wieder, wenn ich diese Verse lese, dass hier keine Reden erwähnt werden, keine Predigten, nicht die Verkündigung des Evangeliums des Reiches, nicht die langen, kapitellangen Endzeitreden, beispielsweise im Matthäusevangelium, auch keine Diskussionen mit den Pharisäern, sondern den Müden durch ein Wort aufzurichten. Muss man vielleicht nicht ganz wörtlich nehmen. Ich wüsste nicht, dass der Herr Jesus mal nur ein einziges Wörtchen gesagt hätte. Es mögen schon mehrere gewesen sein, aber der Herr Jesus war nie in Gefahr, viele Worte zu machen, wo eins genügte. Wir machen das schon manchmal. Wir palavern viel zu viel. Der Herr Jesus wusste ganz genau, auch wie lange eine Antwort oder eine Ansprache sein musste. Und wenn hier gerade die Müden erwähnt werden, das wissen wir ganz gut, was ein Müder ist. Jeder von uns wird das selbst schon mal erfahren haben, phasenweise, vielleicht nur Augenblicke, vielleicht aber auch längere Zeiten im Leben, wo wir niedergeschlagen waren, wo die Traglast zu groß geworden war, wo die Tragkraft gefühlt zu klein war. Da waren wir müde. Wir haben das mitbekommen an unseren Angehörigen, Ehepartner, vielleicht alt werdende Eltern, Geschwister, leibliche Geschwister, Geschwister in der örtlichen Versammlung. Da finden wir immer wieder müde. Und das sagt uns schon die Erfahrung, die brauchen manchmal keine sehr langen Reden, sondern vielleicht wirklich nur ein Wort. Ein Wort, um diesen Müden aufzurichten. Aber gerade dann kommt es umso mehr darauf an, dass dieses Wort gezielt ist. Und das kann ich mir in der Regel in solchen Situationen ja nicht vorher zurechtlegen, sondern das muss mir wirklich gegeben werden. Dann brauche ich, wie der Herr vollkommen, diese Zunge der Belehrten. Und gerade dann, wenn man mit akuten Problemen konfrontiert werden, wenn man auf einmal vor jemandem steht, einem Bruder, einer Schwester, und merkt, den kann ich jetzt nicht nur eben so unverbindlich mal begrüßen, sondern der hat wirklich ein Problem. Dem geht es wirklich nicht gut. Und ich merke dann, jetzt kommt es drauf an, was ich ihm sage. Jetzt kann ich auch leicht das Falsche sagen. Dann merken wir, wie wir das brauchen. Eine Zunge der Belehrten. Und dann merken wir auch, ob wir daran gewöhnt sind, zu hören und zu gehorchen. Ob wir an diesen ersten Teil der Jüngerschaft, das Zuhören, das Lernen, das Aufnehmen, ob das eine Gewohnheit ist für uns oder ob wir uns daran auf einmal erinnern und uns dazu aufraffen müssen. Ob wir vielleicht so hyperaktiv sind, dass wir ständig alles Mögliche tun und organisieren, meinen zu müssen. Und das Zuhören, das fällt uns schwer. Der Herr Jesus war vollkommen, er hatte diese Zunge der Belehrten und wusste, den Müden durch ein Wort aufzurichten oder ihm beizustehen oder auch den Menschenmengen zu predigen. Das war das eine. Dienst. Dafür muss man lernen. Und das zweite ist in Vers 6 und 7, da redet der Herr Jesus ja von seinen Leiden. Und das war auch wiederum Ergebnis seiner Abhängigkeit von seinem Gott und Vater. Weil er dann das, was ihm geschah, eben nicht als Schicksal aufnahm. Ich musste das manchmal denken, jetzt in der Krisenzeit, in der wir leben. Das ist gar nicht so ganz einfach aus unserer Sicht als Gläubige, als Jesus-Jünger, diese konfusen Umstände richtig einzuordnen. Ich weiß nicht, ob euch das leichter fällt. Ich denke, mancher wird sich schon mal hingesetzt haben und überlegt haben, was ist das jetzt eigentlich? Wie müssen wir als Gläubige das bewerten? Sind das einfach sachliche Phänomene, die so schicksalsartig kommen? Epidemien hat es schon viele in der Geschichte der Menschheit gegeben, wird auch wieder vergehen. Oder ist das, ein bisschen extreme Sicht, eine Strafe Gottes? Gibt es manche Theorien? Okay, wir leben in einer Endzeit und unsere Kultur hat vieles entwickelt, was ohne Zweifel irgendwann zu einer Strafe Gottes führen wird. Aber können wir das direkt mit dem Coronavirus verbinden? Fragezeichen. Oder ist das eine Glaubensprüfung für uns als Gläubige? Das kann man sicherlich so sagen. Kommt auch sehr darauf an, wie man es jetzt persönlich für sich auswertet und was man daraus lernen möchte. Aber eine allgemein gültige Bewertung abzugeben, das dürfte schwer fallen. Irgendwie leiden wir auch alle darunter. Und es kommt schon sehr darauf an, wie wir darauf reagieren, wie wir das aufnehmen, wie wir das auch umsetzen, welche Lektionen wir daraus ziehen. Und dann kann der Herr auch durch die Schwierigkeiten uns doch einen Segen geben. Bei dem Herrn Jesus sehen wir, dass er in Vers 6 sogar aktiv geblieben ist in diesen Leiden. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Das heißt, der Herr Jesus selbst als ein Belehrter, er war bereit, auch solche widrigen Umstände von Gott aus der Hand des Vaters anzunehmen. Das wird uns auch eine Hilfe sein, wenn wir wirklich gewohnheitsmäßige Jünger Jesu sind. Und wenn dann Schwierigkeiten kommen, dann ist eben diese Nähe zum Herrn, die Gemeinschaft zum Herrn, diese persönliche Beziehung zu ihm nichts Fremdes, nichts, was wir mal eben mühsam wieder zusammensuchen müssen, sondern dann leben wir wirklich in dieser Atmosphäre. Das ist ja eine gewisse Schutzatmosphäre, auch in Krisenzeiten. Und als letzten Punkt sehen wir dann hier auch, dass der Herr Jesus eben diese Nähe und Hilfe seines Gottes ganz praktisch erfahren hat. Wir haben das hier gleich ein paar Mal in Vers 7 am Anfang, aber der Herr, Herr, hilft mir, darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Vers 8, nahe ist, der mich rechtfertigt. Vers 9, siehe, der Herr, Herr, wird mir helfen. Das ist eine sehr schöne Erfahrung, die wir in der Jüngerschaft machen, dass wir auch dann, wenn der Dienst vielleicht anspruchsvoll ist, auch dann, wenn der Weg durch Krisen, durch Leiden hindurchgeht, wir erfahren dann die Hilfe des Herrn. Wir erfahren, dass der Herr nahe ist. Und auch wenn es nicht solche sachlichen Widrigkeiten sind wie eine Corona-Krise, die können wir ja nicht mit bestimmten Menschen verbinden, sondern wenn wirklich Menschen gegen uns sind, dann ist das natürlich besonders hilfreich, wenn wir das wissen, wir haben einen an unserer Seite, einen, der für uns ist. Und das ist natürlich die Art von Leiden, die hier prophetisch vom Herrn Jesus beschrieben wird. Nicht sachliche Schwierigkeiten, sondern die Tatsache, dass Schlagende, Raufende da waren. Solche, die ihn anspuckten, anspeichelten, die ihn mit Schmach überschütteten. Solche, die ihn anklagten und ihn zur Rechenschaft für seine Ansprüche ziehen wollten. Da hat er Jesus sich darauf zurückgezogen, dass er nicht als Jünger in diesem Sinne, dass er nicht in eigener Machtvollkommenheit da stand, das ist ein anderer Aspekt, sondern dass er in diesem Charakter als einer dastand, der gesandt war. Ich muss gerade denken an diesen schönen Ausdruck aus 1. Petrus 2, ganz eng verwandtes Thema. 1. Petrus 2, wo auch von dem Gescholtenwerden des Herrn Jesus die Rede ist, am Ende des Kapitels, ja, Vers 23 am Ende, sondern dass er sich dem übergab, der gerecht richtet. Das heißt, der Herr Jesus selbst hatte an seiner Seite denjenigen, der für ihn war. Und den haben wir in der Person des Herrn Jesus. Mehr noch, den haben wir als unseren Sachwalter, unseren hohen Priester, der uns vertritt. Aber das wird uns in der Jüngerschaft eigentlich besonders praktisch. Jüngerschaft, um das noch einmal heranzuziehen, ist was anderes als der Lehrer in der Schule. Der hilft einem in den täglichen Problemen nicht viel weiter. Der hat seinen Stoff. Bei manchen Lehrern merkt man auch, dass die ein ziemlich eng begrenztes Repertoire haben, viel mehr als ihre eigenen zwei, drei Fächer kennen die und beherrschen die nicht. Aber wir haben einen Lehrer, einen Meister, einen Herrn, der beherrscht das ganze Feld, der beherrscht alle Disziplinen und der ist imstande, uns im positiven Sinne zu disziplinieren, zu Jüngern zu machen, im Blick auf alle Anforderungen, die das Leben an uns stellt. Dann haben wir ein drittes Mal dieses Wort in Jesaja 54. In Jesaja 54, ich lese mal ab Vers 11. Du elende, sturmbewegte, ungetröstete, siehe, ich lege deine Steine in Bleiglanz und gründe dich mit Saphiren. Und ich mache deine Zinnen aus Rubinen und deine Tore aus Karfunkeln und dein ganzes Gebiet aus Edelsteinen. Und alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt sein und der Frieden deiner Kinder wird groß sein. Hier haben wir wieder in Vers 13 dieses Wort gelehrt. Und ich glaube, in Kapitel 50 haben wir eine Fußnote dabei mit Verweis auf diesen Vers. Das ist wieder das Wort gelehrt wie Jünger. Der gleiche Gedanke. Und hier haben wir eine ähnliche Situation, wie wir das schon am Anfang in Kapitel 8 gesehen haben. Ein Volk, das insgesamt betrachtet in großer Untreue vor seinem Gott stand, aber wo Gott doch einige Treue gefunden hat. Und denen macht er hier sehr schöne Verheißungen, auch sprachlich ist das sehr schön, wie der Prophet sich hier ausdrückt. Er war ja inspiriert und manchmal hat Gott Freude an einer sehr poetischen Sprache, auch an einem gewissen Wortreichtum. Wenn man allein sich mal die dreifache Anrede hier auf der Zunge zergehen lässt, du elende, sturmbewegte, ungetröstete, das wird ziemlich exakt der Gefühlslage des Überrestes in der Zukunft entsprechen. Aber mancher von uns wird wahrscheinlich sagen, solche Gefühle hatte ich auch schon mal. So was habe ich auch schon mal empfunden, dass ich mich elend und durch den ganzen Sturm in dieser Welt bewegt fühlte, dass ich keinen fand, der mich tröstete. Aber dann sagt Gott, auch wieder sehr schön ausgedrückt, ich lege deine Steine in Bleiglanz, gründe dich mit Saphiren und so weiter. Das heißt, Gott verspricht, dass er selbst alltägliche Dinge in der Geografie, in der Architektur, dass er die machen würde für sein Volk Israel aus edelsten Materialien. Dass die ganze Umgebung, die Umstände dieses Überrestes schlussendlich nicht aus Steinen und Erde bestehen würde, sondern aus Rubinen, aus Edelsteinen, Karfunkeln und so weiter. Aber was noch viel größer ist, ist der Vers 13. Und alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt sein. Das ist eine Verheißung direkt für Israel. Aber die können wir in Anspruch nehmen auch für uns. Wenn wir als heutige Generation wirklich den Vorsatz haben, als echte Jesus-Jünger zu leben und unseren Weg zu gehen, dann wird das einen Segen mit sich bringen, nicht nur für uns selbst, sondern einen Segen, der dann auch ausstrahlt auf andere, andere um uns herum, aber auch auf die nächste Generation, auf die Kinder, die nach uns kommen, die in dieser Atmosphäre der Jesus-Jüngerschaft aufwachsen dürfen. Das rettet sie noch nicht, aber das heiligt sie in einem Sinne, wie Paulus das in 1. Korinther 7 beispielsweise mal ausdrückt, wie er dieses Wort Heiligen mal verwendet. Das heißt, dass eine Atmosphäre des Segens besteht. Und da, ganz buchstäblich, da werden Kinder von dem Herrn gelehrt. Viele von uns werden das gleiche Vorrecht, wie ich auch gehabt haben, schon gläubige Eltern gehabt zu haben. Und die hat doch der Herr benutzt, um uns zu belehren. Wo haben wir denn das erste Mal das Evangelium gehört? Zu Hause, beim Kalenderlesen, bei den Geschichten, biblischen Geschichten, die Papa und Mama uns erzählt haben. Familienandachten, sehr empfehlenswerte Sache. Dann in der Sonntagsschule und so weiter. Und auf diesem Wege sind wir gesegnet worden, sind wir vom Herrn gelehrt worden, durch die Tatsache, dass schon unsere Eltern diese Bereitschaft zum Lernen vom Herrn hatten. Und das hat eine weitere Folge. Und der Frieden deiner Kinder wird groß sein. Das ist eine von ganz vielen Stellen in der Bibel, die den Frieden abhängig machen von etwas anderem. Man muss mal darauf achten, es lohnt sich wirklich. Das ist fast die Regel, dass Frieden in der Bibel betrachtet wird als das Ergebnis von etwas anderem oder zumindest verbunden wird mit etwas anderem. In den Psalmen haben wir in den prophetischen Beschreibungen des tausendjährigen Reiches oft Gerechtigkeit und Frieden zusammen. Es wird keinen Frieden auf der Erde geben, bevor nicht politisch Gerechtigkeit aufgerichtet worden ist. Und das wird erst dann der Fall sein, wenn der Herr Jesus hier auf der Erde das Heft in die Hand nimmt. Wir haben andere Stellen, 1. Korinther 14, da wird der Frieden abhängig gemacht von der Ordnung in der Versammlung. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. In Hebräer 12 haben wir Frieden verbunden mit Heiligkeit. Jagt dem Frieden nach und der Heiligkeit. Und hier haben wir interessanterweise den Frieden als Ergebnis der Belehrung. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Wir brauchen in den Familien und in den Versammlungen gute Belehrung vom Herrn. Und dann haben wir Frieden. Das hat einen ganz praktischen Grund. Wenn wir nochmal gerade denken an diese, wie gesagt, etwas konfuse Zeit, in der wir leben, da gibt es unheimlich viele Anforderungen, die Kompromisse von uns erfordern. Ja, so wie wir heute Abend hier sitzen und wie ihr in Mülheim auch in den normalen Versammlungsstunden sitzt, das ist nicht die normale Sitzordnung. Gut, mit der Sitzordnung haben wir kein großes Problem, die ist in der Bibel nicht festgelegt. Das Brotbrechen ist eine komplizierte Angelegenheit geworden, um das regelgerecht durchzuführen. Es gibt eine ganze Menge Versammlungen, die überhaupt noch keine Zusammenkünfte haben können. Oder Zusammenkünfte ja, aber sie können noch nicht wieder singen, was Gott ausdrücklich will in seinem Wort. Das sind alles Dinge, wo wir manchmal Kompromisse schließen müssen im Moment. Wo wir aber auch immer wieder vor der Frage stehen, wann geraten wir in den Bereich, wo wir Gott mehr gehorchen müssen als Menschen. Das ist nicht immer so ganz klar zu erkennen. Dann kommt noch dazu, dass wir auch unseren menschlichen Charakter haben. Der eine ist etwas furchtsamer als der andere. Das führt dann auch schon mal zu Diskussionen in den örtlichen Versammlungen oder auch in den Brüderstunden. So. Und da ist es schon wichtig, dass wir diese Belehrung vom Herrn haben. Dass wir uns darauf besinnen, was die Bibel wirklich sagt. Wie gesagt, das entscheidet auch nicht jede einzelne praktische Frage. Aber das hilft uns doch, eine gemeinsame Grundlage zu finden. Denn da gibt es eigentlich keine großen Diskussionen. Gerade diese Belehrung, die ist einheitlich für alle gültig. Paulus macht das speziell im ersten Korintherbrief sehr deutlich, dass das, was er den Korinthern schrieb, dass das an allen anderen Orten gleichermaßen auch galt. Und das kann sehr praktisch hilfreich sein für uns, wenn wir beispielsweise in Besprechungen als Brüder kommen mit diesem Vorsatz, uns in erster Linie an das Wort Gottes zu halten. Dann natürlich auch Regelungen der Obrigkeit zu beachten, auch die praktischen Befindlichkeiten der Geschwister am Ort und so weiter, was so alles an Faktoren da ist. Das wollen wir schon berücksichtigen. Aber die Grundlage, das ist das hier, von dem Herrn gelehrt sein. Ja, die Lehre des Wortes Gottes. Das, was der Text der Bibel uns wirklich sagt, das ist unsere gemeinsame Glaubensgrundlage. Und wenn wir uns darauf besinnen, dann wird das auch unseren Frieden fördern. Wir müssen ein bisschen aufpassen, erstens auf die Uhr, ich bin gleich fertig, und zweitens wird in manchen Versammlungen schon mal sehr viel für den Frieden gebetet. So als sei das höchste Priorität, dass wir auf jeden Fall in Frieden zusammenbleiben. Klar ist das wichtig. Wir werden auch aufgefordert, ohne Wenn und Aber für den Frieden Jerusalems oder für den Frieden der Stadt zu beten. Ist schon richtig. Aber Frieden hat Bedingungen. Und die sollten wir kennen, die sollten wir beachten. Und das wird an unserem Ende dann auch helfen, den Frieden mit zu fördern und zu sichern. Dann haben wir noch zwei ganz kurze Stellen, die dauern aber wirklich nicht mehr lange. Da rutschen wir kurz in den Propheten Jeremia. Jeremia 2, Vers 23. Jeremia 2, Vers 23. Wie sprichst du? Ich habe mich nicht verunreinigt, ich bin den Baalim nicht nachgegangen. Sieh deinen Weg im Tal, erkenne, was du getan hast, du flinke Kamelin, die kreuz und quer umherläuft. Eine Wildeselin, die Wüste gewohnt, in ihrer Begierde schnappt sie nach Luft. Ihre Brunst, wer wird sie hemmen? Und so weiter. Und dann nehmen wir die andere Stelle schon mal gleich dazu, Kapitel 13. Kapitel 13, Vers 23. Kann ein Kuschit seine Haut wandeln, ein Leopard seine Flecken, dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr Böses zu tun gewöhnt seid. Hier haben wir in der deutschen Bibel das Wort gewohnt bzw. gewöhnt. Und interessanterweise ist das wieder das gleiche Wort. Ist das Wort, was wir eben in den anderen Stellen als belehrt oder als Jünger gefunden haben. Und das ist jetzt auch wieder ein interessanter Gedanke, dass hier allerdings zweimal negativ von Gewohnheiten die Rede ist. Und Gewohnheiten sind ein ganz wesentlicher Bestandteil des Jüngerlebens, weil das ein Ziel Gottes und ein Ziel des Herrn Jesus mit seinen Jüngern ist, dass sie, modern ausgedrückt, einen Lifestyle entwickeln, einen Lebensstil, eine Lebensweise, die geprägt ist durch Gewohnheiten. Gewohnheiten sind ein interessantes Thema. Ist eigentlich schon eine Einrichtung des Schöpfers, dass wir Menschen Gewohnheiten entwickeln können. Das sind ja gewisse Automatismen in unseren Handlungsweisen. Es kann bewusst oder unbewusst sein, die uns zum Beispiel davor schützen, dass wir über irgendwelche Kleinigkeiten ständig nachdenken müssen. Laufen ist ein sehr komplexer Ablauf, körperlich betrachtet. Aber wir müssen, wenn wir gesund sind, gar nicht drüber nachdenken. Das ist eine Gewohnheit, wie wir einen Fuß vor den anderen zu setzen haben. Autofahren oder das Kochen und Ähnliches mehr. Das wird mit der Übung zu einer Gewohnheit. Und das ist tatsächlich ein Ziel Gottes, dass wir die schlechten Gewohnheiten, die wir als Ungläubige haben, alle Ungläubigen haben die, dass wir die ersetzen durch neue, durch gute Gewohnheiten. Das schließt ein, dass man die schlechten Gewohnheiten erkennt, dass man sie ablegt, das ist ein Begriff, den Paulus benutzt, Epheser 4, Kolosser 3, und dass wir neue Gewohnheiten entwickeln, sie uns aneignen. Aber das muss man tatsächlich einüben. Das kommt nicht von selbst. Und dazu ist gerade diese Atmosphäre der Jesus-Jüngerschaft sehr, sehr förderlich. Eigentlich geht das gar nicht außerhalb dieser Atmosphäre. Das ist auch nicht gut möglich in dem akademischen Betrieb, in der Schule oder im Studium. Natürlich kann man da einiges üben. Aber in einer festen Beziehung zu einem Herrn, zu einem Meister, da werden wir tatsächlich gefördert von ihm. Da haben wir jemanden vor uns stehen oder auch an unserer Seite stehen, der ein ganz persönliches Interesse an dir und an mir hat, an den Schwestern, an den Brüdern, an den Jüngeren und an den Älteren. Und der uns hilft, das, was noch von früher her, vor unserer Bekehrung, an Altem, an Schlechtem vorhanden ist, zu erkennen, das auszusortieren, das abzulegen, diese schlechten Gewohnheiten, und dann neue Gewohnheiten zu entwickeln, einen neuen Lifestyle zu entwickeln, wirklich den der Jesus-Jünger. Das ist mein Wunsch für uns alle, dass wir das lernen, dass wir uns verwandeln lassen. Verwandeln durch denjenigen, der selbst vollkommen ist, aber der nicht nur ein Vorbild, sondern ein anziehendes Vorbild ist für uns, von dem wir lernen. Lernen durch Hören, lernen durch Sehen, lernen durch Erfahrung, durch Kommunikation, durch Austausch und durch die tägliche Gemeinschaft mit ihm. Und wenn wir so lernen, dann kann er uns auch gebrauchen. Aussenden, was wir, so Gott will, morgen Abend sehen werden. Aussenden zum Dienst und, wenn er das will, auch vorbereiten zum Leiden. Ein Jünger Jesu kann das, nicht aus sich selbst heraus, sondern weil er diesen Meister, diesen Herrn, diesen Lehrer hat.